König David war nicht nur ein hervorragender Heerführer und regierte sein Volk sehr gut, sondern er war außerordentlich musikalisch und ein begnadeter Dichter. Er war ein bekannter Liedermacher. Im Buch der Psalmen werden von diesen 150 Psalmen 74 König David zugeschrieben und es könnten sogar mehr Psalmen sein, denn 48 Psalmen werden keinem Autor zugeschrieben. Psalmen nehmen uns mit in die tiefsten Tiefen des Lebens. Angst, Zweifel, Frustration, Versagen. Und sie führen uns aber auch in die höchsten Höhen. Glück, Zufriedenheit, Freude, Dankbarkeit, Begeisterung. Deshalb sind die Psalmen oft so beliebt, weil sie uns begleiten in Höhen und Tiefen unseres Lebens. Weil die Psalmen uns zeigen, dass da Menschen sind, die an ähnlichen Orten und Situationen stehen und sich an Gott wenden. So gibt uns David einen tiefen Einblick in sein Herz, wie er in Nöten und Freuden die Nähe Gottes suchte. So habe ich diese dreiteilige Sommerserie, das ist übrigens Teil 1, es gibt dann mal noch ein Teil 2 mit 4 Psalmen. Ich habe gedacht, ich mache über die Sommerzeit mache ich Psalmen, weil das hängt nicht unbedingt zusammen. Jeder Psalm steht ein bisschen für sich. Ich habe euch versprochen, ich werde mich auch noch mit der Frage der Erwählung mal noch eine Reihe machen. Die kommt dann eben nach den Ferien. Die wollte ich jetzt nicht in den Ferien drin, quasi wenn viele weg sind und unterwegs, weil das ist dann doch ein bisschen zusammenhängend. Die startet übrigens am 31. August am Abend. Mit dem Epheserbrief, mit dieser zentralen Stellung von Grundlegung der Welt der Welt. Das werden wir dann werden wir uns mit diesem schwierigen und umstrittenen Thema beschäftigen. Jetzt aber durch diesen Sommer mit den Psalmen und beachtet auch bitte, dass wir im Sommer, eben am 31. August einen Abendgottesdienst haben und dann nochmals im Juli haben wir auch einen Abendgottesdienst. Da gibt's vor der Christentag, am 20. Juli. Genau. Und am 31. Juli, wenn dann die nächste Reihe beginnt, ist auch ein Abendgottesdienst. Dass ihr das einfach beachtet. Und jetzt seht ihr das ja schön, dann auf unserer neuen Webseite, da seht ihr dann Gottesdienst, dann steht dann Abendgottesdienst und so, dann habt ihr schnell, könnt ihr euch orientieren. So. David scheute nicht davor zurück, offen über seine Probleme und Nöte zu sprechen. Was ja bisschen erstaunlich ist für seine Stellung. Und wie die Überschrift des Psalms 39 zeigt, den wir heute betrachten, wollte David, dass dieses ernste und von Verzweiflung sprechende Gebet öffentlich vorgetragen und gebetet wird. Vorzusingen durch Jedutun hat er angewiesen. Jedutun war ein musikalischer Leiter, der mehrmals in der Bibel erwähnt wird, besonders in den Chronikbüchern. Die Söhne Jedutuns, Gedalia, Zeri, Jeschaja, Shimi, Hashabia, Mattitia, hat noch viele Söhne gehabt, zusammen 6. Sie sollten Laute spielen unter der Leitung ihres Vaters, der selbst den Herrn in prophetischer Begeisterung pries und rühmte. Das war also eine musikalische Familie, die für die Anbetung Gottes zuständig war. Jedutun wird noch in 2 anderen Psalmen erwähnt. Er wurde, so können wir annehmen, von David beauftragt, diesen Psalm 39 vorzutragen. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist. So habe ich diese Predigt überschrieben, diesen Psalm. Hören wir jetzt das Gebet. Vorzutragen durch Jedutun, ein Psalm Davids. Ich hatte mir vorgenommen, mich richtig zu verhalten und mich nicht durch Worte zu versündigen, die rasch über die Lippen kommen. In der Nähe gottloser Menschen wollte ich meine Zunge in Zaum halten. So schwieg ich, denn und blieb stumm, ohne dass es viel genützt hätte. denn in mir bohrte weiter der Schmerz. Mein Herz brannte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern. Und schließlich konnte ich doch nicht mehr schreien. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreit. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Sela. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde und sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand für wen. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Befreie mich von all meiner Schuld, gib mich nicht dem Gespött von Dummköpfen preis. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf. Denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Doch nun nimm das Leid, das du mir auferlegt hast, von mir, damit ich unter deiner strafenden Hand nicht vergehe. Wenn du einen Menschen wegen seiner Schuld bestrafst, lässt du seine Schönheit vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Ja, nichts weiter als ein Hauch ist jeder Mensch. Sela. Höre auf mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Ich bin ja nur ein Gast bei dir, ein Fremder, wie alle meine Vorfahren. Blicke nicht länger im Zorn auf mich, damit ich wieder froh werde, bevor ich diese Erde verlassen muss und nicht mehr bin. Die Verse 6 und 12 enden mit einem Sela. Wir haben übrigens auch einen Gottesdienst, den wir Sela nennen. Was ist das S? Singen? Das wäre dann das A. Loben und so. Auf jeden Fall. Aber niemand kann mit Sicherheit sagen, wie die Bedeutung, welche Bedeutung diese Bemerkung hat. Meist geht man davon aus, dass es sich um eine Anmerkung an die Musiker handelt. Und damit wird, so meine ich, das deuten zu können, eine Sinneinheit oder ein Gedankengang abgeschlossen. Bei einem Sela sollte man kurz innehalten und sich dann dem nächsten Gedanken zuwenden. Vielleicht gab es ein musikalisches Zwischenspiel. Wir wissen es nicht, auch in der Forschung nicht. Ich werde mich an diese Vorgabe halten und deshalb wird meine Predigt 3 Punkte haben. Vielleicht habt ihr es noch nicht gemerkt, meistens haben meine Predigten 2 Punkte. Aber diese hat jetzt 3, wegen dem Sela. Manchmal haben sie auch 4, manchmal 7, aber meistens 2. Leider kennen wir bei vielen Psalmen den geschichtlichen Hintergrund nicht, weil er gar nicht erwähnt wird. Oft ist es unmöglich zu erkennen, in welchem Lebensabschnitt der steht, welcher diesen Psalm schreibt. Aber egal, in welcher Lebenssituation sich David befand, als er diesen Psalm schrieb, er musste sich in einer schwierigen Lebenskrise befunden haben. Menschen bedrängten ihn, die sich ihm und Gott gegenüber respektlos verhalten hatten. Fest entschlossen wollte er sich von diesen Leuten nicht provozieren lassen. Ich hatte mir vorgenommen, mich ruhig zu verhalten und mich nicht durch Worte zu versündigen, die rasch über die Lippen kommen. In der Nähe gottloser Menschen wollte ich meine Zunge in Zaum halten. David erkannte die Gefahr, wenn er seinen Mund öffnen würde. Er würde sich nicht beherrschen können. Er würde seiner Wut unkontrolliert freien Lauf lassen und sich vor Gott versündigen. Er kannte die zerstörende Kraft von Worten. Worte können heilsam sein, aber Worte können auch zerstören. Schnell ist etwas gesagt, das den anderen verletzt. Es gibt Menschen, die leben lange mit solchen bösen Worten. Ein Leben lang sind sie verfolgt von diesen bösen Worten. Du schaffst es nicht, du bringst es zu nichts. Und ein Leben lang fühlen sie sich minderwertig. Wie wichtig ist es, seine Worte mit Bedacht zu wählen? So sagt Jakobus in seinem Brief, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht in Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nicht. Worte können heilsam sein, aber sie können genauso zerstören. Und David ahnte, dass er sich nicht beherrschen könnte, wenn er seinen Mund öffnen würde. So schwieg ich denn und blieb stumm. Ohne dass es viel genützt hat. Leider hatte das Schweigen keine Auswirkungen auf seine Gegner. Sie ließen nicht locker, sie provozierten weiter. Und bei David begannen die Gedanken zu kreisen, denn in mir bohrte weiter der Schmerz. Heute würden wir von Verletzung sprechen, vermutlich. Er hatte den Ärger und den Frust in sich hineingefressen, was ihm unerträgliche Schmerz verursachte. Mein Herz brannte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern. Das hält kein Mensch aus. Schon gar nicht einer, der kampferprobt ist, wie David, der sich gewohnt ist, wenn es darauf ankommt, zuzuschlagen. Früher oder später musste ihm der Kragen platzen. Was sich aufgestaut hat, musste sich entladen. Schließlich konnte ich doch nicht mehr schweigen. Wie ein Okan sprudelte es aus ihm heraus. Vergessen, was er sich so fest vorgenommen hatte. Er verlor die Kontrolle über sich selbst. Er ließ seinen Worten freien Lauf. Und nun hat er versagt. Er versündigte sich gegen Gott. Und das wegen dieser gottlosen Leute. Und jetzt, wo er sich sozusagen entladen hatte, raufte er sich die Haare und er würde das Geschehene am liebsten rückgängig, ungeschehen machen. Aber wir wissen alle, das geht im Leben leider nie. Wir können das Rad der Zeit nie zurückdrehen. Nichts können wir rückgängig machen, wenn wir es noch so wünschten. Geschehen ist geschehen, passiert ist passiert. Wir können nur vorwärts leben, nicht rückwärts. Selbst wenn wir gern diese Schlaufe machen würden und sagen, wir gehen nochmal zurück und dann machen wir es anders, es geht nicht. Wir können nur vorwärts leben. Was geschehen ist, ist geschehen. So ist es in unserem Leben. Und David wusste natürlich, wie dumm und sinnlos sein Verhalten war, denn dadurch konnte er der schwierigen Situation gar nicht entrinnen. Er konnte es nicht ändern. Im Gegenteil, es wurde jetzt noch schlimmer. Nun hatte er noch ein größeres Problem. Er versündigte sich durch sein Verhalten gegen Gott. Und so schreit er zu Gott: Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und weit meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Herr, lass mich begreifen, dass ich mich nicht so wichtig nehmen muss. Denn das Leben ist begrenzt und es ist vergänglich. Wie konnte ich mich nur so wichtig nehmen? Warum hatte ich nicht mich so provozieren lassen? Hätte ich doch vorher daran gedacht, wie vergänglich ich bin, dann wäre mir das nicht passiert. Herr, lass mich jetzt das Leben aus der richtigen Perspektive sehen, denn dann wäre ich eher in der Lage gewesen zu schweigen, dann würde ich den Schmerz besser ertragen können oder er würde gar nicht so stark werden. Meine Lebzeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Wir neigen dazu, unsere kleine Welt, in der wir uns bewegen, so anzusehen, als ob wir im Mittelpunkt des Universums stehen würden. Wir bilden uns ein, wichtiger, größer und bedeutender zu sein, als wir es wirklich sind. Betrachten wir das Universum ganz nüchtern und stellen uns der Tatsache, dass unser Leben außerordentlich kurz ist, selbst wenn wir 120 Jahre alt werden, erkennen wir schnell, wie unbedeutend wir für diese Welt eigentlich sind. Aus Gottes Sicht müsste man vermuten, sind wir nichts. Warum nur nehmen wir uns so wichtig? Wir müssen nur in ein Flugzeug steigen und kurz nach dem Start werden wir keine Menschen mehr auf der Erde sehen. Die Menschen werden für uns unsichtbar. Jakobus beschrieb einmal das Treiben der Menschen und erstaunlicherweise ist das bis heute zutreffend. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die oder die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Wir schaffen das. Es wird uns gelingen. Wir werden unsere Ziele erreichen. Wir müssen nur genug Selbstvertrauen haben. Du musst nur genug an dich selber glauben, dann wirst du es schaffen. Das ist doch das Credo unserer Zeit heute. Du kannst deine Welt so gestalten, wie du willst. Kannst du mal einem erzählen, der in einem Kriegsgebiet ist, lebt, dass er sein Leben gestalten kann, wie er will? Mich erstaunt immer wieder, mit welcher scheinbaren Sicherheit Menschen wissen, was sie in Zukunft erreichen werden. Was sie sich alles einbilden. Was sie tun können und tun werden. Jakobus meint zu einer solchen Einstellung Folgendes. Jetzt geht es wieder nicht. Jetzt ist die Batterie leer. Jetzt musst du schalten. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölken seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. David war am Boden zerstört, er konnte sich nicht beherrschen. Er hatte sich selbst zu wichtig genommen und vergessen, wie vergänglich er ist. Der Mensch ist nur ein Hauch. Selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Das wäre jetzt wieder eins weiter. Soll ich jetzt irgendwie klopfen oder wie sollen wir das jetzt machen? Weil da ist die Batterie alle. Okay. Wäre ihm das vorher klar gewesen, dann hätte er sich beherrschen können. Jetzt kommt wieder dieses Sela. Aus einer gewissen Distanz wird erkennbar, wie orientierungs- und hoffnungslos die Menschen ihr Leben gestalten. Wie Schatten geht der Mensch über die Erde, um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand für wen. Wir werden von Aufgaben, Projekten und Zielen getrieben, die nüchtern überlegt sinnlos sind. Sie sind in der Weise sinnlos, weil wir all das, was wir erarbeiten und erreichen mögen, möge es noch so schön und spannend sein, einmal zurücklassen müssen. Was hat uns all das Mühen im Rückblick gebracht? Ja, natürlich, wir leben in dieser Welt. Wir müssen arbeiten, das ist klar. Wir können uns dieser Betriebsamkeit nicht entziehen, denn wir müssen für unseren Lebensunterhalt aufkommen. Wir müssen arbeiten und an Projekten mitarbeiten, damit wir in dieser Welt leben können. Das ist schon in Ordnung. Aber vieles von dem, was wir tun, wird dann für die Ewigkeit in gewisser Weise bedeutungslos. Deshalb wusste David, dass durch diese Lebensweise keine Zukunft zu finden ist. Worauf soll ich denn, danke, worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Was hat Bestand? Was oder wer kann mein Leben, meinem Leben Bedeutung geben? Wer gibt mir Halt und Zukunft? Wer gibt mir Grund zur Hoffnung? Wo sind die Werte, die sich der Vergänglichkeit entziehen? David kennt nur eine Antwort. Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Einzig Gott, der die sichtbare und unsichtbare Welt erschaffen hat, kann seinem Leben echte Hoffnung geben. Wenn alles vergeht, Gott bleibt. David, einer der reichsten, erfolgreichsten und einflussreichsten Menschen der damaligen Zeit, wusste, dass sein Reichtum und seine Erfolge nicht sinnstiftend sein können. Das ist sehr beachtlich. Er hat seinen Sinn und seine Hoffnung nicht in seinem Reichtum gesehen. Er wusste, das werde ich alles zurücklassen. Er wusste, es muss mehr als das geben. Dieses Mehr ist Gott. Und oft ist es bei Menschen, die sehr reich sind, unglaublich reich. Und sie dann merken, dass dieser Reichtum ihre Seele keine Ruhe geben kann. Dann suchen oft sehr reiche Menschen nach einem anderen Sinn im Leben, weil sie verstanden haben, dass aller Reichtum ihnen nicht den Frieden und die Geborgenheit geben können. Es muss etwas anderes geben. Und das wusste David. Er wusste, dass sein Reichtum und sein Erfolg nicht sinnstiftend sein können. Er wusste, es muss mehr geben. Und dieses Mehr ist Gott. In der Beziehung zu Gott bekommt das Leben Sinn und Ziel, Hoffnung. Gott, der Schöpfer des Lebens, schenkt unvergängliches Leben. Gott allein kann dafür sorgen, dass wir im Sterben nicht alles verlieren, sondern alles gewinnen werden. Heute, nachdem Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist, können wir sagen, wie wir zu diesem unvergänglichen Reichtum kommen werden. Petrus schreibt begeistert: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Sobald jemand mit Jesus lebt, gelten andere Werte. Paulus sagt den Christen in Rom, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das wusste auch David und deshalb wollte er seine Beziehung mit seinem Gott in Ordnung bringen. Mit seinem Reichtum und seiner Macht konnte er das Problem der Schuld nicht lösen. Er flehte: Befreie mich von all meiner Schuld. Er wusste, Schuld kann nur Gott vergeben. Das war den Menschen damals klar. Als Jesus einem Mann die Vergebung seiner Sünde zugesprochen hat, ärgerten sich die Pharisäer. Sie dachten, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünde vergeben außer Gott. Das ist richtig, aber leider hatten sie nicht begriffen, dass Jesus Gott ist. Nun, so flehte David, dass ihm Gott seine Schuld vergeben möchte, denn es muss eine Schuld gewesen sein, die durch kein Opfertier beseitigt werden konnte. Sonst wäre David in den Tempel gegangen und hätte dieses Opferritual vollziehen lassen. Und dann fleht er um Schutz. Gib mich nicht dem Gespött von Dummköpfen preis. Herr, beschütze mich bitte vor meinen Feinden, damit ich nicht noch einmal die Kontrolle über mich verliere und in mich und mich erneut versündige. In unserem Vater haben wir eine ähnliche Bitte. Lasst uns nicht in Versuchung geraten. Errette uns von dem Bösen. Und nun nahm er sich erneut vor, Selbstbeherrschung zu üben. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf. Das hat er sich ja schon mal vorgenommen. Aber warum sollte es diesmal funktionieren? Wie wird er sich beherrschen können? Wie oft haben wir uns etwas vorgenommen und dann auch doch immer wieder getan, was wir eigentlich gar nicht tun wollten. Und danach ärgern wir uns über uns selbst. Also, warum sollte es David diesmal schaffen? Warum sollte es ihm dieses eine Mal in Zukunft gelingen, was ihm in der Vergangenheit nicht gelungen ist? Er kann es schaffen, weil er seine Gedanken ordnete. Er merkte sich einen Leitsatz, denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Dieser Leitsatz hilft ihm, die Kontrolle über sich selbst zu behalten. Denn er macht sich damit bewusst, dass Gott die Kontrolle nie verliert. Denn vor dir kommt alles, was geschehen ist. Gott hat die Kontrolle. Nicht er muss sie haben. Er verlässt sich darauf, dass Gott nichts entgeht und er zulässt, was geschieht. Er verließ sich darauf, dass Gott die richtigen Maßnahmen ergreifen wird. Er muss nichts für Gott regeln, Gott regelt das selber. Aber nun wollte David von den Folgen seiner Sünden frei werden. Er versprach Gott in Zukunft, sich selbst zu beherrschen, aber er möchte jetzt sich der Zuneigung Gottes wieder gewiss sein. Er fleht, doch nun nimm das Leid, das du mir aufgelegt hast, von mir, damit ich unter deiner strafenden Hand nicht vergehe. Wenn du einen Menschen wegen seiner Schuld bestrafst, lässt du seine Schönheit vergehen, wie ein Kleid, das die Motten zerfrisst. Ja, nichts weiter als ein Hauch ist jeder Mensch. Herr, ich weiß, dass ich gesündigt habe, aber jetzt erbarme dich bitte, bitte über mir, denn ich will mit dir Frieden schließen. Ich ertrage es nicht, wenn ich mit dir zerstritten bin. Selah. David intensivierte seine Bitte. In Tränen aufgelöst schrie er zu Gott: Höre auf mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Ich bin ja nur ein Gast bei dir, ein Fremder, wie alle meine Vorfahren. Herr, lass mich bitte nicht fallen, erbarme dich. David war ein Mann, der verstanden hatte, was Gnade ist. Gnade ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Ein Geschenk, über das wir selber nicht verfügen können. Und manchmal neigen wir dazu, mit der Gnade Gottes Handel zu treiben. Wir denken, dass eine Sünde nicht so problematisch sei, weil Gott sie uns vergeben wird, wenn wir das nur mit einem Bekenntnisritual in Ordnung bringen. Sünde bekennen und schon ist alles wieder gut. Ja, das stimmt in gewisser Weise. Aber wenn wir leichtfertig sündigen, weil wir bereits vor der Sünde mit der Gnade kalkulieren, dann denke ich, ich mache jetzt das, ich weiß, ich soll das nicht machen, aber ich weiß, Gott wird mir vergeben, wenn ich die Sünde bekenne, also mache ich es jetzt und nachher hole ich die Vergebung. Wenn ich mit der Gnade kalkuliere, dann habe ich nicht verstanden, was Gnade ist. Gnade lässt sich nicht kalkulieren. Gnade ist ein reines Geschenk von Gott und um diese Gnade fleht der König David. Blicke nicht länger im Zorn auf mich, damit ich wieder froh werde, bevor ich diese Erde verlassen muss und nicht mehr bin. David wollte noch einmal glücklich sein, bevor er sterben wird. Er wollte nicht sterben, ohne die Beziehung mit Gott in Ordnung gebracht zu haben. Und heute sind wir in gewisser Weise gegenüber David bevorzugt, weil Jesus in diese Welt gekommen ist. Durch den Glauben an Jesus wird der Zorn Gottes von unserem Leben abgewendet. Im Johannes-Evangelium heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wenn du Jesus ablehnst, dann hast du mit Gott noch keinen Frieden geschlossen. Es liegt eine Schuld auf dir, für die du einmal vor Gott gerade stehen musst. Außer, und das ist ja das Großartige, du lässt dir von Jesus helfen. Jesus sagte einmal, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie großartig ist denn das? Wie kann man auf so etwas Großartiges verzichten? Jesus löste das Problem unserer Schuld. Wir müssen uns einzig vor ihm demütigen, so wie David sich in diesem Psalm vor Gott demütigt. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist. Hilf uns, Herr, dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen. Lass uns begreifen, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind, sondern dass wir das, was im Leben zählt, einzig und allein bei dir finden. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Beten. Ja, Vater, wir müssen dir gestehen, dass wir manchmal den Eindruck haben, dass wir im Zentrum des Universums stehen. Und vergessen, wer wir sind und wie vergänglich wir sind. Umso mehr können wir darüber staunen, dass obwohl wir im Verhältnis zur Menschheitsgeschichte ja nichts sind, Staubkorn, aber dass du dich uns zugewandt hast. Und dass wir durch dich eine unglaubliche Bedeutung bekommen und einen großen Reichtum. Das ewige Leben, das du uns schenkst. Und wir danken dir, Jesus, dass du für das am Kreuz, für unsere Schuld gestorben bist, dass du die Strafe bezahlt hast, die uns gelten müsste. Und damit hast du uns befreit vom Gericht. Du hast uns ewiges Leben geschenkt und die Türen zum Himmel aufgestoßen. Wir danken dir und beten dich an. Amen.